Im Gegensatz jetzt aber vielleicht zu einfacheren Lebewesen sind wir ein bisschen komplexer ausgestattet. Wir haben zum Beispiel ein leistungsfähiges Gedächtnis. Wir können uns sehr weit zurückerinnern. Das ist beim Hauskatz oder bei dem Hund nicht so. Da ist relativ schnell wieder der Speicher gelöscht. Wir können uns sehr lang an etwas zurückerinnern. Und wir können uns nicht nur zurückerinnern, sondern wir können auch Wahrnehmungen, die wir haben, abstrahieren in einen Spruch. Wir können uns von der unmittelbaren Wahrnehmung wegbewegen in eine abstrakte Welt von Gedanken, von Begriffen, die wir dann über uns, über die unmittelbare Wahrnehmung auch wieder können austauschen. Unser Gedächtnis und unsere Verstandesleistung führt dazu, ich denke, das im Unterschied wahrscheinlich zu allen sonstigen Lebewesen, Tieren, dass wir das, was wir als angenehm oder vorteilhaft erachten, nicht statisch ist. Ein Tier, ein Hund freut sich jeden Abend genau gleich über den genau gleichen Futternapf, ist genau gleiches Futter. Dann ist nun immer wieder, unser Hund frisst jeden Tag zweimal genau das Gleiche. Ja, wenn wir das so vorstellen, wir würden jeden Tag, zum Morgen, zum Nacht, zum Mittag immer, immer das gleiche Menü. Tag aus Tag in. Der Hund macht das überhaupt nicht, der ist immer genau gleich begeistert. Und freut sich über das Fressen und die Katze geht es gleich. Erstaunlicherweise. Also ich finde das immer verblüffend. Bei uns ist das nicht so. Wir erinnern uns, was wir gestern gegessen haben und am Morgen. Und selbst wenn wir es zum Morgen essen, zum Mittagessen fantastisch gefunden haben, nach dem dritten Mal, drei Tage hintereinander, finden wir durch. Also jetzt wäre es heute immer gut, etwas anderes. Also das ist bei uns gespeichert. Auch wenn wir das Essen super ist, sogar für unser Lieblingsessen, irgend nach dem dritten, vierten Tag haben wir es dann gesehen. Und das ist, dass ich eben mit dem wir vielleicht auch etwas erreichen, was wir haben wollen, die Messlatte wie innerlich verschiebt. Das finde ich sehr ein interessantes Phänomen. Wir können uns das vorstellen, wenn wir das jetzt grafisch wieder darstellen, jetzt bin ich schon ein bisschen stark am Rand, aber ich mache jetzt einen kleineren. Fange ich hier mal an. Hier wäre das Negative, hier wäre das Positive. Wenn ich mich wieder von diesem Punkt weg bewegt habe und ich habe das gekauft, zum Beispiel ein Handy, unbedingt ein Handy will, also das Neue, das der Kollege hat oder die Freundin. Und jetzt bin ich tatsächlich da, dann bewegt sich der Punkt hier, hier bin ich da. Dann gibt es aber wieder etwas, mehr oder weniger. Das Weniger wäre, ich verliere das Handy wieder und es geht kaputt, dann bin ich wieder am gleichen Punkt wie hier, mehr oder weniger. Oder ich sehe einen Kollegen, der noch ein neues Handy hat, passiert ja häufig, weil die dauernd ja neu auf den Markt kommen. Also, jetzt habe ich das zwar, ist super, aber blöderweise stolpe ich gerade über einen Prospekt und die haben dann das, was noch mehr, noch bessere Kamera drin hat und noch mehr irgendwie Gadgets da drauf. Ich bin da, aber sobald ich da bin, ist das eigentlich, tut sich null, die Eichung verschiebt sich. Ich finde das auch eine sehr interessante Beobachtung, denn wir kennen Leute, oder wenn wir auch Reisen machen, dass wir in andere Länder gehen, wo die Leute objektiv viel weniger haben, haben wir nicht oder oft nicht das Gefühl, dass die unglücklicher wären. Auch wenn die mit dem Punkt irgendwie viel, viel weiter hinten sind. Weil mit dem Erreichen von etwas verschiebt sich die Wahrnehmung. Wir tun immer praktisch relativ zu dem, wo wir gerade sind, messen. Das heisst, wir erreichen vielleicht den Mehr, den wir angestrebt haben, aber sobald wir an diesem Punkt sind und das Mehr haben, wird es eigentlich zu einem neuen Nullpunkt. Und es kann sogar sein, wenn wir da etwas haben, zum Beispiel, man wird irgendwie, denkt, ich wäre schön, ich wäre in meinem, weiß nicht, Musikverein Präsidentin, sage jetzt einfach etwas, wäre das ein Mehr, dann bin ich das dort. Und dann merke ich, wenn du Präsident bist, zwar schön, so die erste Mal, ist noch lässig Präsident sein, und dann merke ich, wie viel Arbeit das ist, zum Präsident zu bleiben. Also, ein Mehrpunkt hat oft auch damit zu tun, dass ich etwas machen muss, um diesen Punkt dann auch zu heben. Zu erreichen ist selten und zu heben ist andere. Auch ein Auto kaufen. Ein Auto kaufen ist schön, aber wenn ich es dann habe, muss ich Steuern zahlen und Reparaturen und Versicherungen und so weiter. Es kostet etwas, um das zu heben, wenn ich es habe. Das Erreichen ist eine und das andere dann auf dem Niveau, das zu halten, das ist noch ganz ein anderer Punkt. Also ein wichtiger Teil ist für uns, wenn wir uns verschieben an einen Punkt, wo wir vielleicht haben wollen, wird es wieder zu einem Ausgangspunkt. Und damit schauen wir wieder nach vorne oder nach hinten. Und das ist, hat damit zu tun, dass wir unsere Wahrnehmung eben relativ funktioniert. Und das ist einfach in unserer Art von Denken und der Wahrnehmung angelegt. Was noch weiter dazu kommt, ist, dass wir als Menschen nicht vielleicht wie Tiere, die einfach Grundbedürfnisse haben, die wollen fressen, schlafen, die wollen sich vermehren und die wollen nicht verfolgt werden, wenn es irgendwie geht, die wollen Sicherheit. Wir haben über die Grundbedürfnisse ausgehende Bedürfnisse als Menschen. Und solche Bedürfnisse aber, zum Beispiel nach Anerkennung, zum Beispiel, oder nach Prestige, oder nach Sicherheit, die sind praktisch nie vollständig erreichbar. Die verschieben sich immer weiter. Mir ist das einmal ganz krass bewusst worden, als wir vor anderthalb Jahren Versailles besucht haben. Im Versailles, im Schloss, kann man wohnen. Es ist eigentlich ein Haus. Aber es ist ein bisschen grosses Haus mit einem bisschen ganz grossen Garten, wie wir heute schon noch gesehen sind. Sie sind dann so bewusst durch der Grössenwahnsinn eigentlich, oder das Mehrwählen ist grenzenlos. Der hat vielleicht das Schloss noch grösser gebaut, wenn er mehr Zeit gehabt und der Park noch mehr grösser gebaut. Es ist schon gigantisch. Also wenn man das einfach sieht, dann merkt man, für mich so ein Bild, wenn du in einem Park gestanden bist, ist mir wirklich so klar geworden, hey, es ist grenzenlos, das Mehrwählen haben. Das kennen wir auch uns selber, man kann etwas erreichen und es geht dann einfach noch weiter, es kann noch mehr. Und eigentlich ist das Haarwählen wie so eine Fata Morgana. Wenn wir näher kommen oder wir um den Regenbogen wo wir hinlaufen, verschiebt es sich immer weiter, geht immer weiter weg. Wir haben das Gefühl, wir laufen dran, aber es verschiebt sich immer. Ein weiterer Punkt ist, dass das ist ein bisschen von dem Schadeck, den ich gesagt habe, dass wir eigentlich dauernd vergleichen. Was wir wertvoll erachten, ergibt sich aus einem Prozess vom Vergleichen. Wir wollen entweder das haben, etwas haben, was uns von anderen unterscheidet, weil ich das nicht habe, möchte ich das haben zum Beispiel. Sei das Kleider oder irgendwie ein Velo oder ein Auto oder was auch immer, oder eine Ausbildung oder eine Anerkennung vom Chef oder irgendetwas, das kann ganz verschiedenes sein. Oder wir wollen etwas haben, was die anderen alle schon haben, dass wir dann dazugehören. Also wir vergleichen uns häufig mit anderen. Und aus dem heraus kommt sehr häufig der Wunsch, etwas haben zu wollen, was die anderen auch haben. Und unser Haarwählen erstreckt sich eben nicht nur auf rein physische Sachen, wie Essen, Trinken oder eben auch direkte Körperbefriedigung von körperlichen Bedürfnissen, Schlafen, sondern es hat noch ganz viel weitere, die der Mensch hat, weil er einfach als soziales Wesen mit einer Denkfähigkeit lebt. Wir suchen nach Anerkennung, wir suchen nach Status, wir suchen nach Wissen, nach Informationen, die andere Lebewesen so nicht haben. Was wir anstreben, was wir wollen, das hat viel zu tun mit den Wertvorstellungen, die wir bewusst oder unbewusst haben. Man muss sich fragen, warum will ich eigentlich das, was ich will? Was führt mich dazu, das Wollen zu haben? Das können Wertvorstellungen sein, die wir einfach mitgekriegt haben, die unsere Gesellschaft ringsum hat. Aber auch, und das finde ich etwas sehr Interessantes auch, mich schon ganz lange prägt als eine spannende Idee, nämlich wir sind oft prägt von idealen Vorstellungen. Wir können uns einen idealen Zustand ausdenken. Wir können uns den idealen Partner, die ideale Partnerin, den idealen Nachmittag ausdenken, das ideale Haus, die ideale Ferien. Das können wir uns ausdenken. Wir haben oft eine Vorstellung von, wie es sein soll. Wie soll der nächste Tag, und uns fragen, wie soll der sein? Wie sollte unsere Meditation sein? Was wäre das Ideal? Und wir kennen das, Idealtypen sind eben Idealtypen, die gibt es nicht in der Realität, sondern das ist eine abstrahierte Vorstellung von etwas, wie etwas ideal können sein. Und so ein Idealzustand ist, das gehört fast ein bisschen zur Definition von diesem Idealzustand, ist eigentlich nicht zu erreichen. Aber weil wir in der Lage sind, uns solche Situationen auszudenken, die wir uns wie ein Ziel setzen, das wir eigentlich ahnen wollen, das schlussendlich nicht erreichbar ist. Und es gibt auch ein Buch dazu, von der Destruktivität der Ideale. Also es gibt auch Literatur zu dem Thema, was Ideal können für eine destruktive Wirkung entfalten, weil sie eben Ziele sind, die eigentlich nicht erreichbar sind. Und ein Ideal, das wir haben, ist, dass wir ein leidfreies, glückliches Leben haben, das nie aufhört. Das ist, glaube ich, wäre schön. So eine, oder? Und damit tun wir natürlich nach all dem greifen oder danach suchen, und das ist eben oft unbewusst, wo uns so ein leidfreies und möglichst unendliches Leben verschafft. Oder zumindest uns die Illusion gibt, dass das Leben unendlich ist und dort entsprechend hier von dem lebt zum Beispiel unter anderem die ganze Kosmetikindustrie. Mhm. Schon aufgrund von diesen paar sicher nicht abschließenden Überlegungen, wo kommt denn das her, das Streben will nach etwas oder das eben etwas weg haben will, das Alter, der innere Verfall, das Älterwerden, Kraft verlieren, das wollen wir nicht haben, das soll weg. Wir wollen jung bleiben, wir wollen weiterhin das Leben genießen. Das ist praktisch auf die Gegenseite, eben, sind die zwei Seiten von dieser Münze. Wir sehen an diesen paar Beispielen einfach schon, dass das Streben, das Wegwollen aus dem Moment ganz tief eigentlich in unserem Funktionieren angelegt ist, in unserer Art von Denken. Und darum ganz schwer auf den ersten Blick auf den Lärm zu erkennen ist. Man muss wirklich mal da so innehalten, um das überhaupt zu merken. Das Entscheidende ist aber, der Durst, das Streben nach etwas wollen, das Weggehen von etwas, das hat dann eine ganz, ganz große Wirkung und eine Kraft, wenn wir es eigentlich nicht merken. Sobald wir ein bisschen wieder sensibilisiert sind, dass so Kräfte einig wirken, die auch eigentlich natürlich sind, dass sie da sind, ändert sich schon etwas ganz Massives. Also die Kraft, uns Unheilvolle, uns Leidvolle an dem Streben zu etwas hin, an dem Weggehen zu etwas, das wird erst dann wirklich so voll kriegt, die volle Kraft, wenn es uns das eigentlich nicht bewusst ist, dass das in uns wirkt. Und das wäre so der dritte, neben der Ablehnung, neben dem Haarwählen, neben dem Begehren, ist die Unwissenheit. Das ist der dritte Aspekt, wo man Avijja nennt zum Beispiel. Also das ist ein Wort dafür in der buddhistischen Psychologie. Die drei im Verbund, das Nichtwissen, das Nichtwahrnehmen, Verblendung sagt man auch, ich kann eine Vorstellung, es ist nicht so, ich habe eine irrige Vorstellung davon, also das Unwissen, das Begehren und die Ablehnung, das sind so die drei Grundübel in der buddhistischen Psychologie. Aus dem heraus wächst eigentlich alles andere, was dann leidvoll ist, wo man dann ganz viel noch dazu sagen könnte. Aber das ist so der Kern, aus dem heraus wächst das. Und ich habe das auf dem Blatt, das ich euch gegeben habe, oben links, stehen die drei. Somit bewirkt Gier, Ablehnung und Nichtwissen die Entstehung von Leiden. Das ist aus einer der Lehrreden, seht unten, wo das zu finden wäre. Es kommt immer wieder verstreut, abgewandelt, hunderte, tausende Mal in diesen Lehrreden von Buddha vor.